Professor Tadanobu Tsunoda vom Forschungsinstitut der Medizinischen Fakultät der Universität Tokio hat Techniken zur Stimulierung des Gehörs entwickelt, mit deren Hilfe untersucht werden kann, wie das Gehirn auf gewisse Töne, wie etwa mechanische Geräusche, Stimmlaute und synthetische Töne reagiert, um so herauszufinden, welche Hälfte des Gehirns von diesen Stimulierungen betroffen ist. Er stellte im Verlauf seiner Untersuchungen fest, dass das Gehirn nicht nur in der Lage ist, die strukturellen Charakteristiken der Töne zu erfassen, sondern dass diese Töne auch die Dominanz einer der beiden Gehirnhälften bei der Wahrnehmung bestimmen, wobei es je nach der Sprache beachtliche Unterschiede gibt. Darauf unternahm er den Versuch, mit Hilfe von Experimenten die zur Unterstützung seiner Theorie notwendigen Beweise zu sammeln, indem er Europäer, Chinesen, Koreaner, Vietnamesen, Thais usw. verschiedenen Tests unterzog. Er fand so heraus, dass der Unterschied bei den zerebralen Dominanzschemen auf das auditive und sprachliche Umfeld und nicht auf genetische Faktoren zurückzuführen ist und dass die Lateralität der Emotion mit der Muttersprache erworben wird, die die Art und Weise bestimmt, mit der der Einzelne die aus der Umwelt kommenden Töne aufnimmt, behandelt, empfindet und versteht. Die in der Kindheit erlernte Sprache ist demnach eng verbunden mit der Entwicklung des Emotionsmechanismus im Hirn sowie mit der Entstehung der Kultur und der besonderen Mentalität einer jeden ethnischen Gruppe. Anhaltende Treue. Ein Hörspiel von Françoise Campoutimal. Aus dem Französischen von Eugen Helmlé. Musik Peter Zwetkow. Regie Horst Haffolmer.
Der beruhigende, geschlossene Raum meines Bettes. Damals. Die schwache Bewegung des Moskitonetzes. An der Decke ein Schwirren leichter Schatten, zwischen denen ich dahinschwebe. Eingelullt von den Geräuschen, die durchs Fenster hereinkommen. Doch das Lied meiner Tihai. Wie gedämpft von der Schwüle des Nachmittags. Auch Hühner, deren klagendes Glucksen in der dichten Luft kleben bleibt, und das Grunzen der kleinen schwarzen Schweine, die in den Abfällen herumschnüffeln, welche die Boys am Zaun abladen. Die Beine ins Laken gewickelt, das vorhin unterseeische Grotte, Tunnel, sanfter Hügel, spitzer Berg an meinem ausgestreckten Bein war, stelle ich mich schlafend. Zum Spaß. Zum Vergnügen. Zum Vergnügen dieses Augenblicks, in dem das Lied abbricht, in dem ich das Geräusch ihrer bloßen Füße auf den Fliesen hören werde, wie die Tür sacht aufgeht und das Knittern des von ihrer braunen Hand beiseite geschobenen Moskitonetzes. Das Vergnügen dieses Augenblicks, in dem sie mich aufnehmen, mich ganz erschlafft an die sanfte Seide ihres Hemdes drücken wird, um mich über die weiche Schranke des Tülls zu heben, der dabei meine Schulter durchkost. Meine Tihai. Dieses Bett von damals und später das andere Bett. Im Abteil des Schlafsaals, begrenzt von dem weißen Vorhang, der abends nach der Toilette zurückgezogen werden muss. Das Abteil, die Verwunderung bei der Ankunft im Internat, dieses Wort zu hören, das bis dahin so völlig andere Assoziationen in mir weckte, und die auf kleine nächtliche Gefängnisse angewandt wurde, in denen man uns, sobald das Licht erloschen war, selbst die kleinste Vertraulichkeit untersagte. Winter. Die Nachtbeleuchtung am Ende des Schlafsaals wirft fahle Lichter auf die Reihe der Waschbecken. Es ist Zeit zum Aufstehen. Doch hinter den Fenstern sind die Straßenlaternen noch erleuchtet. Am anderen Ende des Schlafsaals geht die Tür auf. Das Wollkleid schiebt sich herein. Das gedämpfte Klappern der hölzernen Rosenkranzperlen. Noch einige Sekunden und Mutter Marie-André wird die brutale Glocke zum Wecken läuten. Dann wird mürrisch und verschlafen das morgendliche Vaterunser gesprochen. Vorbei, das Lied Tihais, zur Stunde der Siesta.
In Toulon, ganz richtig, Madame. Sie sind in Toulon an Land gegangen, als Sie aus Indochina zurückkamen. Mein Nachbar hat Sie dort mit seinem Lieferwagen abgeholt. Ich konnte ja schließlich nicht meine Kaninchen und meine Hühner allein lassen. Toulon ist ja nicht gleich um die Ecke. Mein Gott, war das eine Ankunft. Seit Stunden wartete ich schon vor der Haustür. Was meinen Sie, seit 10 Jahren hatte ich meine Tochter nicht mehr gesehen. 3 Enkelkinder, die ich nicht mal vom Foto her kannte. Das hätten Sie mal sehen sollen, diese durchfrorenen Kinder, die hinten auf dem Lieferwagen mitten auf einem Haufen Koffer und Kisten saßen. Meine Tochter und ich, wir weinten und weinten. Und dann hat sie zu den Kindern gesagt, das ist eure Oma, kommt schön her und gebt ihr einen Kuss. Die beiden Kleinen haben mich brav umarmt. Aber nicht das Mädchen. Sie hat mir nur knapp zugenickt. Ich habe mir gesagt, mit der wird es nicht einfach werden. Und ich habe mich nicht getäuscht. Sie dürfen nicht glauben, ich bilde mir das jetzt ein, nach all dem, was passiert ist. Aber sie war tatsächlich schon damals kein Mädchen wie die anderen. Sie hatte so komische Augen, ganz, ganz hell, fast bösartig. Nein, es waren ihre Augen, die Angst hatten. Tja, besser kann ich sie nicht sagen.
Gut. Wir wollen versuchen, wieder bei Null anzufangen. Sind Sie einverstanden? Wir wollen versuchen, wieder bei Null anzufangen. Sind Sie einverstanden? Also es ist Herbst 49. Sie kommen mit Ihrer Mutter und Ihren beiden Zwillingsbrüdern mit dem Schiff in Toulon an. Erzählen Sie mir doch bitte mal, wie Sie das in Ihrer Rückerinnerung sehen. Erinnern Sie sich nicht an Ihren ersten Eindruck?
Das weiß ich nicht. Es ist alles sehr verschwommen. Außerdem war ich etwas verwirrt von dem ganzen Treiben, die Leute, die durcheinander schrieben, die Anlegemanöver. Ich war ziemlich erstaunt, als ich sah, dass Weiße die Arbeit der Kulis verrichteten.
Ach, die Kulis. Stimmt. Sie haben mir gesagt, dass man die eingeborenen Arbeiter so nannte, die auf den Baustellen ihres Vaters gearbeitet haben.
Ja, aber man nannte auch die Leute so, die alles machten, also die Rikscha zogen, Und in den Städten die Märkte fegten oder die an das Eingekaufte trugen. Eben alles.
Ach. Und Sie waren verwundert, als Sie weiße arbeiten sahen?
Das kommt natürlich ganz auf die Arbeit an.
Worüber waren Sie noch erstaunt?
Über die Bäume am Straßenrand. Die fand ich winzig. Ich habe sogar geglaubt, die seien gerade erst eingepflanzt worden. Ja, und außerdem berührt es mich merkwürdig, dass ich kein Wasser sah. In Indochina gab es überall Wasser. Und dass ich um mich herum nur Französisch reden hörte, das vor allem, ja.
Dass Sie Französisch reden hörten, hat Sie merkwürdig berührt.
Ich war ja überhaupt nicht dran gewöhnt. Wir sind alle drei nicht von unseren Eltern großgezogen worden. Wir sprachen die Sprache unserer Arme. Und als ich nach Frankreich kam, da war dieser brutale Bruch entsetzlich für mich. Ich hatte ja niemanden mehr, mit dem ich reden konnte. Die Zwillinge waren noch zu klein.
Sprachen Sie denn kein Wort Französisch?
Kaum. Ich erinnere mich noch, wenn wir mit meinem Vater von der Geschäftsreise zurückkamen, dann wurden in der Villa Indala große Feste gefeiert. Alle dort ansässigen Franzosen wurden eingeladen. Mein Vater fand es sehr lustig, dass er eine Tochter hatte, die Annamitisch sprach. Er nannte mich seine kleine Ahakwe. Ja, so nannten die Box die Annamiten. Die Box, das heißt die Weißen, die in Vietnam ansässigen Franzosen.
Mhm. Und dann?
Was habe ich gesagt? Ach ja, meine Eltern luden also eine Menge Leute ein und mein Vater ließ mich kommen, um den Box zu zeigen, wie gut ich Annamitisch sprach. Er wollte, dass ich den Boys alle seine Befehle übersetzte. Ich hatte einen Abscheu davor.
Warum?
Tja, weil die Boys, die normalerweise sehr nett zu mir waren und mich wirklich als die Tochter meiner Tihai ansahen, mich sofort an meinen Platz verwiesen, sobald ich unter Weißen war. Im Salon ließen sie mich spüren, dass ich die Tochter des Chefs war. Die Folge war, dass ich sowohl in der einen wie in der anderen Sprache zu stammeln anfing. Meine Mutter ärgerte sich jedes Mal, dass ich mich nicht korrekt auf Französisch ausdrücken konnte, obgleich ich alles verstand, was sie sagte.
Haben Sie sich deshalb in Frankreich so unwohl gefühlt?
Es war nicht nur, weil ich das Gefühl hatte, anders zu sein als die anderen, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass man mich ablehnte. Das können Sie mir glauben, ich erfinde nichts.
Ich frage mich bloß, was der Kleinen so durch den Kopf gegangen sein mochte. Sie hat verdammt lange gebraucht, bis sie sich eingewöhnt hatte. Sie werden mir nun sagen, dass ich übertreibe, aber meiner Meinung nach hat sie sich nie völlig eingewöhnt. Finden Sie das normal? Kinder, die fast kaum die Sprache ihrer Eltern sprechen? Kinder, die von den Dienstboten aufgezogen werden? Ich meine, von dieser Amme. Wohlgemerkt, ich will nichts gegen sie sagen. Die Frau war sicherlich sehr ergeben. Aber ich glaube, dass da noch irgendetwas anderes dahinter steckt. Ja, mein Schwiegersohn war ständig auf seinen Baustellen im Urwald. Oft nahm er die Kleine und ihre Amme mit, während seine Frau in ihrem Haus in Dala blieb. Ich verstehe meine Tochter nicht. Warum hat sie sich geweigert, mit ihrem Mann zu gehen? Was mag da wohl dahinter gesteckt haben?
Dass ich um mich herum nur Französisch reden hörte. Ich war ja überhaupt nicht dran gewöhnt. Wir sind alle drei nicht von unseren Eltern großgezogen worden. Wir sprachen die Sprache unserer Arme. Und als ich nach Frankreich kam, da war dieser brutale Bruch entsetzlich für mich. Ich hatte ja niemanden mehr, mit dem ich reden konnte. Die Zwillinge waren noch zu klein. Mein Vater fand es sehr lustig, dass er eine Tochter hatte, die Annamitisch sprach. Er nannte mich seine kleine Ahakwe. Meine Mutter ärgerte sich jedes Mal, dass ich mich nicht korrekt auf Französisch ausdrücken konnte.
Aber dieses Gefühl des Andersseins hat ja schließlich nicht ewig gedauert, oder? Sie haben mir mal gesagt, dass Sie sehr schnell Französisch gelernt hätten.
Ja, sicher. Aber gleichzeitig habe ich meine Sprache völlig vergessen.
Das hindert Sie aber nicht daran, meine Sprache zu sagen.
Ja, ich weiß natürlich, dass das dumm ist. Aber jedes Mal, wenn ich Vietnamesisch reden höre, dann bin ich, wie soll ich das sagen, innerlich ganz aufgewühlt. Eines Tages... Ach, es ist dumm.
Nein, nein, sagen Sie es.
Also das war ziemlich lang danach. In einem Laden, da waren zwei Frauen, die Vietnamesisch miteinander sprachen. Und ich konnte nicht anders. Ich bin zu ihnen gegangen, um ihnen zu sagen, dass ich dort aufgewachsen bin. Sie verstanden ziemlich schlecht Französisch und haben mich ganz bestürzt angesehen. Ich komme mir ganz dumm vor. Ich habe sie einfach stehen gelassen. Sie haben sich bestimmt gefragt, was ich wohl von ihnen wollte. Jedes Mal, wenn ich Vietnamesisch reden höre, dann bin ich, wie soll ich das sagen, innerlich ganz aufgewühlt.
Wissen Sie, anfangs sprach sie jede Nacht im Traum. Und zwar immer in dieser seltsamen Sprache. Zum Glück ist das vorbeigegangen. Wenn sie wieder nach Hause kommt, schläft sie in meinem Schlafzimmer. Sie sehen ja, es ist nicht sehr geräumig hier. Unten das Zimmer habe ich den Zwillingen lassen müssen. Da sie im Internat war, hatte ich sie natürlich weniger oft bei mir. Sie ist trotzdem ein gutes Kind, zwar nicht sehr gesprächig, aber ich bin sicher, das ist eine Angewohnheit von dort. Sehen Sie sich doch bloß die Chinesen an, bei denen weiß man ja auch nie, was sie denken. Mit den Zwillingen ist es nicht dasselbe. Die haben nicht so lange gebraucht, bis sie sich eingewöhnt hatten, weil sie eben wirklich noch klein waren.
Sie ist für immer verloren.
Ja, vor allem...
Sanfte Sprache meiner Kindheit.
Hatte sie Heimweh nach ihrer Tierheim.
Für immer verloren.
So nannte sie nämlich ihre Amme.
Geschichten von den Geistern und Phantomen, die die singende Stimme dir heiß erzählte. Die auf dem Boden liegende Matte kratzt mich ein wenig am Po. Aber ich sitze unbeweglich da. Willige und sogar begeisterte Gefangene der Erzählung Tihais, die um uns her gefährliche, sich in der Dunkelheit bewegende Gestalten auftauchen lässt, die das rauschende Büschel der Bambusrohre in riesige und übelgesinnte Bucklige verwandelt. Wie jeden Abend um diese Zeit haben sich die Hühner in die Zweige des Zitronenbaums über unseren Köpfen geflüchtet. Manchmal überkommt sie ein seltsames Zittern, das ihnen plötzlich die Flügel öffnet und sich von einem zum anderen fortpflanzt, wobei der ganze Baum in Aufregung gerät. Was mögen sie gesehen haben? Etwas weiter entfernt kauert der Beb und schürt das Feuer, auf dem er nachher den Reis für die Dienstboten kochen wird. In einem schwarzen, zielgenauen Strahl spuckt er den Saft seines Betels aus, der mit einem leichten Zischen mitten in den Flammen landet. Durch die immer dunkler werdende Masse der Bäume hindurch glaube ich, das flüchtige Weiß eines Leichentuches hin und her huschen zu sehen, den eisigen Blitz einer Sichel, der Makai, dieses Gespenst, das die zerstreuten Kinder mitnimmt. Zum Glück zündet Assam endlich die Petroleumlampen an, die der Boy zum Bungalow bringt, begleitet von seinem über den Boden hüpfenden Zwergschatten, der sich jedoch groteskerweise in die Länge zieht, als er am Zaun entlang geht. Dann erhält ein goldenes Licht das Zimmer, in dem sich meine Eltern aufhalten. Am Fuß der Fenstertüren erscheint der schmale Streifen der heruntergelassenen Jalousien. Eine beruhigende nächtliche Landschaft, die mich endlich aber fast zu meinem Bedauern von der köstlichen Angst befreit, die ich abends auf der Matte die Hai suche.
Thank you.
Sie hatte einen Schock bekommen, die Kleine. Kein Wunder. Von der Frau, die sie aufgezogen hat, hatte man sie getrennt. Sie befindet sich in einem Land, das sie nicht kennt, mit einer Großmutter, die sie nie gesehen hat. Und ihre Mutter geht bald darauf wieder nach Vietnam zurück. Dabei weiß niemand so recht, warum. Weil mein Schwiegersohn nämlich verstorben war. Und jetzt sind die Geheimnisse erst recht nicht mehr aufzuklären. Wohlgemerkt, das sind alles nur Vermutungen. Ich sage Ihnen das, weil es für die Kleine vielleicht von Nutzen sein kann. Man weiß ja, wenn Jugendliche straffällig werden, dann liegt es daran, dass man sich nicht genügend um sie gekümmert hat, als sie klein waren. Meine Tochter trägt immerhin die Verantwortung. Man verlässt nicht einfach drei Kinder, um in ein Land zurückzugehen, in dem Krieg herrscht. Vor allem nach dem, was meinem Schwiegersohn zugestoßen war.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie die anamitische Sprache vergessen haben?
Das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass es ganz plötzlich gekommen ist. Jedenfalls habe ich es ganz plötzlich gemerkt. Anfangs wollte ich kein anamitisches Wort mehr sagen. Ich schämte mich. Als wir angekommen sind, da nannten uns die Kinder in der Dorfschule die grünen Chinesen. Ich wollte keinen Fuß mehr reinsetzen. Nachher, als Mama gestorben ist, hat Großmutter beschlossen, mich in ein Internat zu schicken. Ich war derart im Rückstand. Ich erinnere mich, dass ich nicht mehr in der Lage war, ein Diktat mitzuschreiben. Das ging alles viel zu schnell für mich. Und eines Tages, weiß nicht, da wollte ich mir im Schlafsaal was auf Anamitisch sagen. Ich wollte im Spiegel mit mir sprechen, aber da ist nichts gekommen. Ich wusste nichts mehr.
Wie haben Sie sich mit Ihrer Großmutter verstanden?
Nicht allzu schlecht.
Haben Sie mir nicht mal gesagt, dass Sie sie mochten?
Tja, ich mag sie.
Das klingt aber nicht sehr überzeugend.
Doch, aber wenn meine Mutter mir von ihr erzählte, dann habe ich es mir ganz anders vorgestellt. Ich glaubte, Großmutter würde Assam gleichen. Das war die Mutter von Tihai. Und für mich war sie meine Großmutter. Sie war ganz klein, ganz alt, aber in der Villa, da hatte sie das Kommando über alles. Selbst Mama wagte es nicht, ihr zu widersprechen. Und so habe ich mir auch meine Großmutter vorgestellt. Zerbrechlich, aber stark und entschlossen.
Und Sie waren enttäuscht?
Nicht enttäuscht, aber ich weiß auch nicht. Großmutter ist etwas dick. Hat trotzdem ein sehr hübsches Gesicht. Bloß, sie geht mir auf die Nerven. Sie beklagt sich ständig. Sie sagt immer, ich sei von Wilden aufgezogen worden. Und ich bliebe mein ganzes Leben lang eine Wilde. Sie hat vor allem Angst. Das heißt ja nicht, dass ich sie nicht mag. Sie geht mir etwas auf die Nerven. Das ist alles.
Heute Abend weht ein Wind, der mich an andere Wirbelstürme erinnert. An Bäume. Durcheinander geschüttelt von diesen Windstößen, die sie peitschen, niederbiegen und von ihren Ästen brutal die Blätter reißen. Ich sehe Wiesen mit den hohen, plötzlich flach gedrückten Gräsern wieder. Graswellen, zusammensackend unter der kolossalen Windhose, die sich wie eine zerstörerische Riesenfaust durch das Reisfeld fortbewegt. Heute Abend weht fast dieser Taifunwind und man könnte meinen, dass er das kleine, brave Haus, seinen Hühnerstall und seine albernen Kaninchenställe mitreißen will. Großmutter, tiefer eingehüllt in ihren schwarzen Schal, den sie seit dem Tod Mamas nicht mehr ablegt, hat eine alte Öllampe aus dem Wandschrank geholt, deren flackernde Flamme Erinnerungen in mir wachruft. Sie hat wie immer Angst. Sie ist wie immer traurig. Auf ihrem niedrigen Stuhl am Feuer sitzend, das in der Mitte zweier überkreuz liegender Holzscheite brennt und auf ihr runzliges Madonnengesicht rötliche Lichter wirft, beobachtet sie die heftigen Windstöße und brummelt ein Gebet, indem sie den Himmel bittet, nicht das beruhigende Universum ihrer stillen Küche zu zerstören, wo die Wanduhr still unsere sorglosen Spiele auf dem Teppich begleitet und der Teekessel endlos den gleichen Kräutertee aufwärmt, wo jeder Gegenstand, der nicht an seinem Platz ist, den Blick empört. Doch ich möchte, dass dieser ungewöhnliche Sturm plötzlich diese verschlafene Welt zerstört. Dass eine Katastrophe die tödliche Schläfrigkeit dieser Wintertage zerstört. Dass eine Sturzflut die erdige Schale der Langeweile, die mich täglich mehr umschließt, mit sich fortreißt. Diese Schale, die mich allmählich von den Bildern entfernt, an die mein Gedächtnis sich zu erinnern bemüht.
Ich glaube jedenfalls, dass Ihre Großmutter sehr an Ihnen hängt. Sie sagt mir immer wieder, dass sie wieder aufnehmen möchte. Ist Ihnen das gleichgültig? Möchten Sie nicht hier raus? Gut, machen wir weiter. Wissen Sie, dass sie hat nichts mit einem Polizeiverhör zu tun? Ich bin nicht hier, um Ihnen auf die Nerven zu fallen. Ich möchte nur, dass wir gemeinsam die Elemente finden, die erklären könnten, was vorgefallen ist. Ich weiß natürlich, dass es etwas enervierend ist, auf seine Vergangenheit zurückzukommen, dass es manchmal auch wehtut, aber ich bin sicher, dass das, was wir hier tun, für den Richter sehr nützlich sein wird. Versuchen Sie, sich zu erinnern.
Ein riesiges Margaritenfeld. Und
irgendetwas.
Warum war alles so groß?
An Dinge...
Ein riesiges Margaritenfeld erstreckt sich über einen sanften Abhang bis zu dem Weg hin, der an der Kaffeeplantage entlang führt. Unsere Leiber wälzen sich in dem weiß-grünen Gekräusel und zerdrücken die Stiele mit dem Pfeffergeruch. Hast du Unkeuschheit getrieben? Fragt die heisere Stimme des weißen Paters, der unbedingt unseren Aufenthalt in der Mission dazu nutzen will, mich zu taufen. Antworte, du kleines Heidenkind, hast du schon einmal Unkeuschheit getrieben? Die Margeriten über meinem Kopf. Jere, der sich herabbeugt, der seine ganz mit Blütenpollen bestäubte Wange an meine Wange legt. Jere, der in meine Haare hineinspricht, ich will, dass wir einander heiraten, wenn wir einmal groß sind. Schwör mir, dass du nicht mit deinem Vater nach Frankreich zurückgehen wirst. Spuck auf den Boden und schwör. In dem lehmigen Schützengraben, in den wir uns im Falle eines Angriffs flüchten müssen, sitzt Jere neben mir und hat den Arm um meinen Hals gelegt. Jere macht heimlich Feuerchen, um auf den Feldern gestohlene Maiskolben darin zu rösten. Und diese Schlange mit den schwarz-gelben Ringen, die eines Tages aus ihrem Loch gekommen und dann geflohen ist, wobei sie im feuchten Gras ein S zeichnete, Jere, der mit mir ins Wasser steigt, um die Reusen voller Silberblitze herauszuziehen, Jere, der aus dem Reisfeld aufsteht und dessen Lächeln mir sagt, vergiss nicht, nachher, heute Abend auf mich zu warten. Hast du es allein getan oder mit anderen, fragt die Stimme des weißen Paters weiter.
Ja, zum Beispiel der Krieg.
Unkeuschheit treiben.
Wie haben Sie ihn erlebt?
Ist es das? Wirklich?
Sie haben mir doch mal von Schützengräben erzählt, in denen man stundenlang Zuflucht suchen musste. Haben Sie daran genaue Erinnerungen oder haben Ihre Eltern nur in ruhigen Gebieten gelebt?
Ich weiß nicht genau, ob mir bewusst war, dass Krieg herrschte. Man sprach von Toten, von Angriffen, von zerstörten Dörfern. Man hörte Fliegerangriffe oder Sirenen. Ich kann mich einfach nicht mehr richtig erinnern. Manchmal sah man Tote, das ja.
Die Die schwarzen Büffel dringen immer tiefer in das sumpfige Wasser ein, in dem die Wiese ertrinkt, und lassen nur noch die gekreuzten Leiern der Hörner herausragen. Ihre Nüstern schnauben träge, kraftlos platzende Schmutzblasen übers Wasser. Man hat uns gesagt, am Waldrand gäbe es einen Toten. Schweigend und im Gänsemarsch warten wir durch den Schlamm, wobei wir ganze Schwärme grauer Reihe aufjagen. Tatsächlich liegt dort ein Körper im Gras. Gleich werden wir Bescheid wissen, ob das Gesicht des Todes so fratzenhaft verzerrt ist, wie Tihai es beschrieben hat. Doch plötzlich haben wir den Eindruck, dass der Tote sich bewegt. Es sieht aus, als führe seine khakifarbene Uniform eine schlängelnde Bewegung aus. Es sieht aus, als bewege sie sich, ja, sie bewegt sich wie auf der Oberfläche einer knisternden schwarzen Welle, die dem Dickicht entgegenrollt. Die Ameisen und der Makai schleppen ihre Beute weg und kopflos laufen wir in wilder Unordnung durch die Wasserfelder zurück. Ein Schimmel ist ebenfalls losgeprescht, vervielfacht noch unsere Angst im Rhythmus der Hufe, die eine Hölle platzender Tröpfchen und Erdklumpen aufwirbeln. Meine Sandale ist aufgegangen. Ich kann den anderen nicht folgen. Der Makai wird mich einholen. Oder aber dieser Schimmel wird für alle Zeiten in meinem Gedächtnis galoppieren. Dieses durchgehende Pferd, das mich in Wasser- und Schlammgarben verfolgt. Ich werde mir nie wieder die Toten ansehen.
Tote? Sie meinen Leute, die getötet worden sind?
Ja. Ich habe keine große Lust, darüber zu reden.
Warum nicht?
Darum nicht.
Gut. Tja, wie wäre es denn, wenn wir von Ihren Spielkameraden sprechen würden?
Frankreich oder in Indochina?
Wie Sie wollen.
Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich mich mit den Mädchen im Internat nicht gut verstanden habe. Weil ich sehr zurück war, hat mir die Lehrerin im ersten Jahr einen Pausen-Nachhilfeunterricht gegeben. Und mir war immer kalt und sie machte mir um 4 Uhr einen heißen Tee. Das hat natürlich den anderen nicht gepasst. Und sie haben mich sehr lange, sogar noch lange danach, das Hätschelkind genannt. Aber eines Tages habe ich mich ganz schön gerecht.
Ich habe dieses Kind nie weinen sehen. Finden Sie das vielleicht normal? Dabei weiß ich genau, dass sie unglücklich war. Man brauchte doch nur ihre Augen anzusehen. Aber ich habe mich gefragt, wie ich ihr beikommen könnte. Es hört sich komisch an, wenn man das von einem 10-jährigen Kind sagt. Aber sie hat mich vom ersten Tag an eingeschüchtert.
Sie haben sich gerecht? Sie meinen damals, als Sie im Schlaf...
Ach, was, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das war an dem Tag, als die Lehrerin uns gebeten hat, ein Referat über ein Land unserer Wahl zu halten. Natürlich habe ich Indochina gewählt. Ich habe eine Menge Dinge erzählt von Laos, wo wir lang geblieben sind, und von den Wäldern und von dem Kuli, der von der Schlange gebissen worden war und den mein Vater dadurch gerettet hat, dass er ihm rund um den Biss einen tiefen Einschnitt beibrachte. Von den Pfahldörfern, der Reisernte, unserem Garten voller Rosen in Dala. Das hat sie zwar interessiert, aber nicht übermäßig. Und daraufhin wollte ich ein bisschen angeben und fing an, vom Krieg zu reden. Aber nicht so, wie wir Kinder ihn selbst erlebt haben. Nein, ich erzählte, was ich um mich herum gehört habe, so als ob ich dabei gewesen wäre. Ich habe von Folter erzählt, von Hinterhalten, von verstümmelten Leichen. Ich habe eine schöne Rolle für mich ausgedacht. Und je mehr ich dazu erfand, umso mehr sah ich, dass sie anfing, mich zu bewundern. Plötzlich war ich eine Heldin geworden.
Wir hatten gesehen, wie sie die Bambusstäbe mit den Eisenspitzen anbrachten. Direkt unter dem Schlamm des Weges. Den mussten wir zwangsläufig nehmen, um den Bergpfad zu erreichen. Man hatte uns verboten, in Zukunft dort vorbeizugehen. Die Nachricht war seit einigen Tagen ins Dorf gelangt. Ein Fallschirmkommando war auf dem Vormarsch zu zwei Weilern, in die sich, wie es hieß, Vietminz geflüchtet hatten. Und die Falle wartete. Im Gras versteckt lauerten wir seit Stunden auf sie. Der Abendnebel begann aufzusteigen, als die Abteilung am äußeren Ende des Reisfeldes anlangte, erschöpft, mit einem Geräusch saugenden Wassers und gegeneinanderstoßender Essgeschirre. Abstrakte Gestalten, zerstückelte Spiegelbilder, die auf dem Liniennetz des Reisfeldes vorrückten. Und dann dieser Schrei, der in dem Augenblick zu uns herdringt, in dem ich selber schreien will, um sie zu warnen. Der erste Mann der Reihe krümmt sich plötzlich zusammen, brüllt auf, versucht, sein aufgespießtes Bein aus dem Schlamm zu ziehen. Die anderen sind jetzt stehen geblieben, fragen sich, was zu tun sei, wagen keinen Schritt mehr auf diesem feindselig gewordenen Pfad zu machen, sehen uns, die wir jetzt alle über dem Gras stehen, beschimpfen uns und treten dann mit ihrem Verwundeten, der wie ein Kind nach seiner Mutter ruft, den Rückzug an. Warum habe ich nicht geschrien? Weil es Verrat gewesen wäre? Aber Verrat an wem? Diese Männer sind Franzosen, wie mein Vater, wie ich. Zu welcher Gruppe gehören wir? Das ist alles so schwer zu verstehen. Auf jeden Fall lehne ich mit allen Kräften diese Folter ab, die ich zuerst für ein Spiel gehalten hatte. Aber ich lehne auch die Grausamkeiten der französischen Truppen ab, von denen mir Tihai täglich erzählt. Und die Schuld haben an der Angst, die ich oft in ihrem Blick lese.
Ja. Nach diesem Tag haben sie alle versucht, sich eng mit mir anzufreunden. Ich fühlte mich wirklich nicht wohl in meiner Haut. Was sie am stärksten interessierte, das waren nicht die Dinge, an denen ich sie teilhaben lassen wollte. Landschaften, Gerüche, Geschmäcker.
Verloren.
Das waren die mehr oder weniger erfundenen Geschichten.
Die Geografie meiner Kindheit.
Geschichten, die man mir erzählt.
Verloren.
Die ich aber nicht erlebt hatte.
Meine in einem Gewirr von Lianen und Farnkräutern gefangenen Riesenbäume. Verloren. Dieses seltsame, meergrüne Licht, durch das manchmal Regenbogenfarben ein Schmetterling flattert. Verloren. Diese Schneisen, die geschlagenen Bäume hier und da hinterlassen, die schnell von einer grünen, lebendigen, nach oben hastenden Flut erstürmt werden, um den Riss im Pflanzendom zu reparieren. Verloren. Das Getöse der Stromschnellen in der Nähe der Baustelle, wo mein Vater im Augenblick mit seinen 300 Kulis arbeitet. Box, deren Rolle ich nicht so recht verstehe, sind für einige Tage ins Zeltlager gekommen. Und jetzt picknicken sie neben den Stromschnellen, deren betäubender Lärm sie zu schreien zwingt. Ich fliehe alle diese Leute, die mich einschüchtern, dringe durch die Lianenwand und die Unordnung der schwammigen Wurzeln und mache mich daran, einen der Flussarme zu erforschen, den die wuchernde Vegetation immer schmäler und zahmer werden lässt. Im Augenblick dringt das Geräusch der Stromschnellen und das Knallen der Kugeln, die die Weißen zum Spaß auf die vom Wasser mitgerissenen, sich drehenden Zweige schießen, nur noch in Fetzen zu mir. Hier kann ich wieder die Rufe jener Vögel hören, die zu sehen mir noch nie gelungen ist. Die Schreie der Brüllaffen. Auch andere Geräusche, die mich veranlassen, meine Erkundung der vermoosten Felsen, der Wurzeln mit den polypenartigen Fingern, die ins grüne Wasser tauchen, fortzusetzen. Und plötzlich stoße ich auf eine Gruppe Männer und Kinder vom Stamme der Moi. Bis zum Gürtel im Wasser stehend, fangen sie mit der Hand die Fische, die sich in dem Staudamm verfangen haben, den sie mit Hilfe von Zweigen und Wurzeln gebaut und mit Gras verstopft haben. An dem Stamm, hinter dem ich versteckt zu bleiben versuche, hängt die fleischige Traube einer weißen Orchidee herab. Aber schon haben die Moi meine Anwesenheit gespürt. Die Zeit erstarrt. In diesem Bruchteil einer Sekunde, in dem die Überraschung die Bewegung blockiert hat. Bleibt bei diesem Bild stehen, das mein Gedächtnis sich ausgesucht hat. Dann umringen sie mich. Ein Kind hat die Hand ausgestreckt, um meine Haare zu berühren, deren Farbe es neugierig macht. Ein anderes bewegt seine Finger vor meinen hellen Augen, von denen es glaubt, sie seien blind. Darauf richtet der älteste Mann in einem solch entstellten Französisch das Wort an mich, das ich nicht verstehe. Ich antworte auf Anamitisch, ich bin mit den Weißen gekommen, die dort an den Stromschnellen sind. Mein Vater ist der Ingenieur, der auf dem alten Trampelpfad die Straße baut. Auf dem Gesicht des Moi hat die Angst den weißen Glanz des Lächelns ersetzt. Ist dieses Bockmädchen, das sich in der Sprache ausdrückt, von der er nur die Rudimente kennt, die für den Warentausch notwendig sind, wenn im Dorf das Salz auszugehen beginnt, ein Kind oder ein Dämon? Und wieder dieses Gefühl, das mich veranlasst, ihnen plötzlich den Rücken zu drehen, das mich dazu treibt, fortzulaufen, trotz der Wurzeln, dem Schlamm, den am Boden liegenden Stämmen, an denen ich mir die Knie aufreiße, fortzulaufen zu den meinen, die aber auch nicht die meinen sind, die nie eine Zuflucht sein werden.
Ich weiß, ich hätte schon früher versuchen sollen, sie zum Sprechen zu bringen, aber es war, als ob sie eine Mauer hochgezogen hätte zwischen dem, was dort vorgefallen war, und ihrem neuen Leben in Frankreich. Nie ein Wort über Indochina, über ihre Amme. Und dabei hatte meine Tochter mir gesagt, dass sie wahnsinnigen Kummer hatte, als sie ihr Adieu sagen musste. Man hatte ihr zwar versprochen, dass sie wieder nach Indochina zurückkehren dürfe, aber so wie ich sie kenne, hat sie es sicherlich nicht geglaubt.
Ich erzählte, was ich um mich herum gehört habe, so als ob ich dabei gewesen wäre. Je mehr ich dazu erfand, umso mehr sah ich, dass sie anfing, mich zu bewundern. Plötzlich war ich eine Heldin geworden. Nach diesem Tag haben sie alle versucht, sich eng mit mir anzufreunden. Was sie am stärksten interessierte, das waren nicht die Dinge, an denen ich sie teilhaben lassen wollte. Landschaften, Gerüche, Geschmäcker. Das waren die mehr oder weniger erfundenen Geschichten.
Jedes Mal, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da habe ich den Eindruck, im Mittelpunkt einer ungewöhnlichen Geschichte gelebt zu haben. Vielleicht kam mir auch deshalb in Frankreich alles so leblos vor. Aber dort konnten wir tun, was wir wollten. Das war Raum vorhanden. Es gab Gefahren, Bedrohungen.
Bedrohungen? Was meinen Sie damit? Den Krieg?
Ach, nicht nur das. Das war eher die Angst vor den Geistern. Die Hai erzählte mir immer Geschichten von bösen Geistern, die die Kinder verschleppen, und von Toten, die zurückkommen, um sich zu rächen. Ich war ganz wild drauf, aber gleichzeitig lebte ich in der Angst. Ich erinnere mich noch genau, dass ich mir angewöhnt hatte, immer mit dem Rücken an etwas einzuschlafen, um alles kommen zu sehen, um den Dingen ins Auge zu sehen. Da man ständig den Eindruck hatte, eine Menge verbotener Dinge zu tun, wie zum Beispiel die Blumentöpfe auf den Friedhöfen zu stehlen oder sogar zu versuchen, die Grabsteine hochzuheben, da war man auf das Schlimmste gefasst. Ich sagte mir, dass ein einziger Augenblick, in dem ich nicht Acht gab, genügen würde, damit ein böser Geist den Versuch machte, mich in den Haaren zu ziehen. Aber gleichzeitig gefiel es mir, Angst zu haben.
Und dieselbe Angst haben Sie auch in der Nacht empfunden, als im Schlafzelt? Hatten Sie das Verlangen, die Lust der Angst wiederzufinden?
Die Trommeln und der Gong begleiten seit heute Morgen den Rundgang des Büffels. Schnaubend setzt er seinen besessenen Lauf fort, die Nüstern zerfetzt, weil er so stark an seiner Leine gezogen hat, die Hufe zugestaubt. die Flanken von einem schmutzig rosa Schaum bedeckt, den der Wind manchmal loslöst und auf das Pfahlwerk der Hütten wirft. Gespanntes Warten. Ein Kind in meinem Alter ist vor einigen Stunden gestorben. Welches Band verbindet es mit diesem Tier, das bald ebenfalls sterben wird? Die Ochsen im Schlachthof, neben dem wir mehrere Monate gewohnt hatten, hatten diesen gleichen irren Blick und später konnte ich sehen, wie ihre schwärzliche Haut auf einem Feuer aus Gräsern und Kuhfladen langsam verbrannte. Kamois, die aus den Bergen heruntergekommen waren, versammelten sich um diese Feuer, auf denen sie die Schlachtabfälle brieten, die sie vorher mit langen, krummen Messern abgeschabt hatten. Doch diesmal spüre ich an den ernsten Gesichtern der Musiker und der mit Speeren bewaffneten Männer, die das Tier begleiten, wobei sie ebenfalls im Kreis laufen, dass der Tod nicht mit Keulenschlägen kommen wird wie in den Schlachthöfen. Dann schnitt ihnen der Unhold die Halsschlagader auf und ich sah entsetzt, aber fasziniert, wie er in großen Zügen das Glas warmen Blutes trank. Nein, diesmal wird der Tod ein langsames, rituelles Niedermetzeln sein. Unter Todesröcheln. Ich wohnte zwar nicht dem Opfer bei, doch als ich mich am Morgen trotz des Verbots durch die Öffnung des halb über die Strohhütte zurückgeschlagenen Schutzdaches schob, steckte der Kopf des Tieres auf der Spitze des Totems. Die Lefzen zu einem schäumenden Grinsen hochgezogen und von Mücken wimmelnd. Längs des rauen Holzes hat das Blut ein Flechtwerk von Abflussrinnen gebildet, die nach unten laufen und sich in der roten Erde verlieren. Die Schweine streiten sich um die mit Erde beschmutzten Eingeweide. Hier und da sind Männer stockbesoffen auf den Boden gefallen. Eine alte Frau schürt mit ihrem geflochtenen Fächer das Feuer, auf dem die Haut röstet wie in den Schlachthöfen. Die Mutter des kleinen verstorbenen Kindes kauert vor ihrer Strohhütte und starrt mich unverwandt an, wobei sie sich unaufhörlich hin und her bewegt und jammert, wie sie es gestern schon tat. Ihr Blick scheint mir feindselig zu sein und ich weiche in den Schatten der Hütte zurück. Die Kinder des Dorfes schlafen noch, denn nichts rührt sich. Warum ließ man mich nicht zuschauen, wie der Büffel starb? Ich habe zwar nicht sein letztes entsetztes Brüllen gehört, aber es ist so, als hätte ich dem Opfer beigewohnt und der Kopf dort oben, den möchte ich gerne streicheln, um aus den großen, jetzt verschleierten Augen den Anblick der aufgerichteten Speere zu löschen. Das letzte Bild, das ich ihnen eingeprägt haben muss. Mẹ ngồi giữ con đong đưa phần buồn đong đưa phần mình. Mẹ ngồi giữ con nghe đất gọi thầm truyền đầy lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thiên thương buồn để lại quê hương. Trời còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù.
Aber warum, warum, warum? Warum hat dieses Kind nie etwas erzählt? Sehen Sie, ich war einfach zu alt, um noch einmal mit der Erziehung von Kindern anzufangen. Ich konnte sie einfach nicht verstehen. Nicht, weil ich sie nicht mochte, nein. Aber sie hatte einen sonderbaren Charakter. Mit den Zwillingen hatte ich weniger Mühe und Arbeit, die waren weniger geprägt, verstehen Sie. Bei ihnen weiß ich wenigstens, selbst wenn sie Dummheiten machen, was in ihrem Kopf vorgeht. Bei ihr fällt es mir schwer. Dabei bin ich sicher, dass sie mich auch mag.
Die Hai erzählte mir immer Geschichten von bösen Geistern, die die Kinder verschleppen, und von Toten, die zurückkommen, um sich zu rächen. Ich war ganz wild drauf, aber gleichzeitig lebte ich in der Angst. Ich erinnere mich noch genau, dass ich mir angewöhnt hatte, immer mit dem Rücken an etwas einzuschlafen, um alles kommen zu sehen, um den Dingen ins Auge zu sehen.
hatten Sie das Verlangen, die Lust der Angst wiederzufinden?
Also nochmal. Ob Sie das Verlangen hatten, diese Angst wiederzufinden, damals im Schlachtsaal?
Glauben Sie, dass da irgendwas bei rauskommt? Soll sich der Richter wirklich dieses Dings anhören müssen?
Ja, natürlich.
Was meinen Sie, was dem daran liegt? Dem sind doch meine Kindheitserinnerungen, wie Sie sagen, vollkommen Schnuppe.
Aber natürlich wird er sich das anhören. Der Richter ist doch kein Drachen, das wissen Sie auch ganz genau. Dieses Dings dient dazu, eine Akte über Sie anzulegen.
Ja, ja.
Was mildernde Umstände sind, das wissen Sie doch wohl. Zumal Ihre Großmutter bereit ist, Sie wieder zu sich zu holen, wenn Sie zur Bewährung freigelassen werden.
Ihre Freiheit ist mir verdammt gleichgültig.
Zur Bewährung freigelassen, aber keine Freiheit.
Seit meinem 10. Lebensjahr.
Was Freiheit bedeutet.
Bin ich nicht mehr frei.
Das habe ich an dem Tag gewusst, an dem sie mir entzogen worden war. Und das lange vor der unnötigen Unterbringung in diesem Erziehungsheim. Was im Grunde kaum schlimmer war als das eisige alte Internat. Aber das ausgestopfte Pferd meiner Kindheit galoppiert für immer durch die flüssigen Wiesen meiner Landschaften. Und endlos dröhnt die Opfertrommel an den Konfinien dieses Landes, dass ich mir unermüdlich immer wieder neu erfinde. Nichts vermöchte mich, den Schatten meiner Worte vergessen zu lassen. Den Gesang dieser verlorenen Sprache, die auch die Grenze war, die mich überall einschloss. Überall, wo ich ging.
Dann hat es also nie Regeln, nie Einschränkungen gegeben. Konnten Sie wirklich tun, was Sie wollten?
Ja, es gab ja keine Schule. Oder doch, ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal in der Nähe einer Mission wohnten und dass ich morgens in die Schule ging. Das war nur so eine Hütte ohne Wände mit dem Schreibtisch des Paters und Tischen für die Schüler. Wenn wir morgens vor dem Pater ankamen, versteckten wir uns unter seinem Schreibtisch, weil wir Angst vor dem Tiger hatten.
Vor dem Tiger?
Ja, vor dem Tiger. Sie glauben wohl, dass ich Ihnen Geschichten erzähle? Nachts hörten wir ihn, den Tiger.
Dann bedeutete die Tatsache, nicht in die Schule zu gehen, das Glück. Die wahre Freiheit.
Ob es das Glück bedeutete, weiß ich nicht. Jedenfalls kam es auch in Indochina vor, dass ich sehr unglücklich war.
Kam es oft vor?
Wenn ich anfing, Freundschaften zu schließen, dann zogen wir woanders hin. Manchmal sagte ich mir, ich sei ein Findelkind und meine Eltern seien gar nicht meine Eltern. Seltsam, was einem so alles durch den Kopf geht, wenn man klein ist. Ich sagte mir, dass mich niemand haben wolle und dass sich sogar Tihai nur aus Mitleid um mich kümmere. Ich hatte auch den Eindruck, alle zu verraten.
Und während der japanischen Besetzung wurde alles noch verworrener. Sie waren zwar die Aggressoren, der Feind, doch ihre lächelnde Freundlichkeit zog uns jeden Abend zu ihren Lagerfeuern am See. Mit Einbruch der Nacht versammeln sich die Bewohner der Siedlung de Kou in zwei Villen, um sich gegen nächtliche Angriffe zu wehren. Die beiden Villen bleiben die ganze Nacht hindurch erleuchtet, denn das Alarmsignal besteht darin, auf einen Schlag das Licht zu löschen. Am Ufer, 100 Meter weit weg, die japanischen Feuer. Helle Kreise, um die herum sich geschäftige Schatten bewegen. Kreise, aus denen ein köstlicher Geruch von Esswaren aufsteigt, und die nachher unsere widerwillen bettelnden Hände aufnehmen werden. Hände, die sich schnell über einem Reisklößchen schließen, in dessen Mitte der köstliche Streifen Fisch oder Fleisch ruht. Doppelter Verrat, den mir sowohl meine Eltern als auch die Hai vorwerfen werden. Bis zu dem Tag, an dem... Vor meinem an die Glasscheibe gepressten Mund bildet sich ein Dunsthof und verschwindet wieder. Und plötzlich sehe ich in dieser Wolke, in der ich mir einen Spaß daraus mache, die Hügel auftauchen und verschwinden zu lassen, die, wie es heißt, die Bären bei Einbruch der Nacht besuchen, sehe ich in dieser Wolke Männer in khakifarbenen Uniformen herankommen. Japaner, die Freunde unserer nächtlichen Abstecher. Doch mein Instinkt warnt mich diesmal, dass der Tod mit ihnen kommt. Und als die Khaki-Uniformen im Haus ausschwärmen, die Wandschränke leeren, die Bretter des Fußbodens herausreißen, die Wände einschlagen, als ich dann sehe, wie sie triumphierend diese versteckten Waffen schwingen, von deren Existenz ich nichts geahnt hatte, da weiß ich, dass ich meinen Vater zum letzten Mal sehe. Mein Vater, der mich sehr fest an der Hand hält, dann meine Hand loslässt, mich an sich drückt, ihnen dann auf dem Fuß folgt. Mein Vater dreht sich nicht um. Mein Vater, von dem mir nur das Bild eines Rückens bleibt, der sich inmitten von Gewehren entfernt, das Bild seines Arms, der die zusammengerollte Decke umschlingt, die er im Vorbeigehen aufgehoben hat, als wolle er die letzten Spuren eines Komforts mitnehmen, den er nie wieder kennen wird. Mein Vater.
Ich weiß, dass sie mich mag. Sie müssen sie mir wieder zurückbringen, Madame. Man muss sie dort herausholen. Ist alles so furchtbar. Ich habe niemandem etwas erzählt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, dass meine Enkeltochter so etwas hat tun können. Aber es ist nicht ihre Schuld. Die Kleine ist ganz durcheinander geraten. Krieg haben sie auch dort gehabt, meine Tochter hat mir erzählt. Es gab sehr schwierige Augenblicke, die Kinder hatten nicht genug zu essen. Sie hatten sich die Krätze geholt und danach ein Furunkel. Und mein Schwiegersohn, der von den Japanern mitgenommen wurde, weil er Waffen versteckte. Sie haben ihn zu Tode gefoltert. Und ich bin sicher, dass die Kleine es erfahren hat, auch wenn man versucht, es ihr zu verheimlichen. Man hat ihr erzählt, er hätte Typhus bekommen. Aber die Kinder verstehen mehr, als man glaubt. Tja, sehen Sie, diese Geschichte hat meine Tochter völlig aus dem Häuschen gebracht. Sie hat sich sowieso schon wenig um die Kinder gekümmert. Jetzt hat sie völlig sich selbst überlassen. Sie hatte ständig Depressionen. Deshalb. Gut, 49 wurde es unmöglich, mit Kindern dort zu bleiben. Deshalb hat sie sie nach Frankreich gebracht. Aber hier war sie völlig verloren. Das habe ich gleich gesehen. Sie drehte sich im Kreis. Schließlich ist sie wieder nach Indochina zurückgegangen. Sie wolle ihre Villa in Dala verkaufen, hat sie mir gesagt. Erst dann komme sie endgültig zurück. Und dann begeht sie einen Monat nach ihrer Ankunft dort Selbstmord. Anscheinend kommt es oft vor bei Leuten, die Depressionen haben. Die armen Kinder.
Der Kummer ist dieses plötzliche Schweigen in sich und um sich. Der Kummer ist die Uhr am Ohr im dunklen Schlafsaal, weil sie etwas Lebendiges ist, etwas, das einlullt. Der Kummer ist der düstere Flur, den man bespritzt, wenn man in der zu schweren Kanne das Waschwasser heranschleppt. Es ist das eigene Spiegelbild, das man plötzlich in dem Spiegel über der Reihe der Waschbecken sieht. Ein Spiegelbild, das man anstarrt, ohne zu begreifen, niedergeschmettert, sich wie jeden Morgen dort oben wiederzufinden, wie jeden Morgen. Der Kummer ist die Kette. Kälte der von religiösen Gesängen erfüllten nächtlichen Kapelle? Ist die Leere der wiederholten Gebärden, der düstere Schulhof an Regentagen, die Mauer des Hofes, an die man sich lehnt, um zuzuschauen, wie die Schürzen der Schuluniformen vorbeispazieren, ohne sie zu sehen? Der Kummer.
Ich habe festgestellt, dass Sie fast nie von Ihrer Mutter gesprochen haben. Hatten Sie keine Lust dazu?
Nein, das ist es nicht. Aber meine Mutter bedeutete nicht viel für uns. Ich erinnere mich an sie wie an etwas Hübsches und Zerbrechliches, das man nicht stören durfte. Ich sehe sie fast immer liegend ausgestreckt oder aber beim Kartenspiel. Obwohl, als wir aus ich weiß nicht welchen Gründen hier ankamen, da wollte ich sie nicht mehr loslassen. Ich hatte entsetzliche Angst bei dem Gedanken, sie zu verlieren. Aber gleichzeitig hatte ich angefangen, sie zu hassen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich glaube, an dem Tag, an dem sie wieder nach Indochina zurückgegangen ist, da war das für mich, als ob sie tot sei, wie mein Vater. Wie mein Vater an dem Tag, als ihn die Japaner mitgenommen haben. Wirklich, wenn die Leute mir auf Wiedersehen sagten, dann sah ich sie nie wieder.
Am Ende haben sie sich dann doch ans Internat gewöhnt. Man hat mir gesagt, dass sie ab der 5. völlig integriert zu sein schienen. Und dass sie nun gute Noten hatten. Fühlten sie sich dort nicht ein wenig heimisch?
Vielleicht. Ich erinnere mich vor allem an die ersten Jahre. Ich fühlte mich ziemlich unglücklich. Danach kommt eine große Leere. Ich will damit sagen, dass nichts Besonderes geschehen ist. Ich langweilte mich.
Und dieses letzte Jahr kam es Ihnen besonders glanzlos vor?
In diesem Jahr war die Ankunft von Mademoiselle Cambin.
Ja? Und dann?
Nichts. Ich meine, zu Anfang war ich sehr froh. Seit Jahren hatte ich nicht mehr Vietnamesisch reden hören. Auch wenn ich die Sprache vergessen hatte, war ich doch sicher, dass ich sie schnell wieder lernen würde.
Und das war nicht der Fall?
Überhaupt nicht.
Warum nicht? Weil Sie sich nicht mehr ins Gedächtnis zurückrufen konnten?
Nein, weil ich eigentlich gar nicht versuchen konnte, die Sprache wieder zu lernen.
Wollten Sie sie denn wieder lernen?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass es mir relativ leicht gefallen wäre. Das ist doch logisch, oder nicht?
Und das hat nicht geklappt?
Nein, das hat nicht geklappt.
Und warum nicht?
Nur wegen ihr. Sie hat das nicht gewollt. Sie wollte nicht mehr von unserem Land reden. Eines Tages hat sie mir im Hof rundweg den Rücken gedreht. Dabei habe ich ihr ein paar Mal gesagt, dass ich meine ganze Kindheit dort zugebracht hatte und dass meine arme Annamitin war. Ich hatte geglaubt, dass wir uns vieles zu erzählen hätten, dass wir Freundinnen werden und sogar lieben würden.
Warum gibt es keine Möglichkeit, mit diesem Kind zu reden? Ich habe nie ein so verschlossenes Mädchen gesehen. Dabei ist sie im Grunde ihres Herzens ein gutes Mädchen. Wenn man sie aber in diesem Erziehungsheim lässt, wird sie noch bös enden. Die Jugendlichen, die man dort einbuchtet, werden ja meistens Taugenichtse. Wissen Sie, wenn sie auch nicht weint oder wenn sie die Hartgesottene spielt, ist sie doch sensibel. Sie hat sogar nicht einmal an dem Tag gemeint, dass ich ihr sagen musste, dass ihre Mutter gestorben ist. Aber manchmal ist es noch schlimmer. Es ist besser, sich gründlich auszuweinen. Ich weiß genau, dass es ein furchtbarer Schock für sie war. Aber sie hat sich nichts anmerken lassen.
glaube, das sind so Gewohnheiten von dort.
Haben Sie den Eindruck, dass es von ihr kam oder von Ihnen?
Von ihr? Ich weiß nicht, vielleicht von mir. Ich bin zu maßlos gewesen, aber Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie froh ich war, als ich sah, dass eine Vietnamesin ins Internat kam. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es wirklich nicht geklappt hat. Sie hat mich von Anfang an gehasst. Sie wollte nicht den geringsten Unterschied machen zwischen mir und den anderen. Im Gegenteil, sie war sogar noch gemeiner zu mir.
In dem Schlafsaal, der erfüllt war vom pelzigen Atem des Schlafes, warfen die Straßenlaternen auf das Weiß der Bettdecken das Netzgitter der Fensterkreuze. Nur das Abteil der Aufsichtsperson ist zu dieser späten Stunde beleuchtet. Ich höre, wie die Seiten des Buches umgeblättert werden, von dem ich mir vorstelle, dass es auf ihren Knien liegt. Sie arbeitet wie jeden Abend. Trägt sie zum Schlafen einen Schlafanzug mit komplizierten Knöpfen, wie die Tihai bei mir annähte? Du ziehst sie wie eine richtige Ahakwe an, sagte mein Vater immer zu ihr. Was sollte ich erfinden, um sie an mein Bett zu locken? Damit sie sich zu mir setzt und damit wir endlich einmal miteinander reden, uns all die Dinge erzählen, die wir den anderen unmöglich mitteilen können. Ich möchte, dass sie mich in die Arme nimmt wie die Hai, wenn ich weinte, dass sie ganz leise diese Wiegenlieder für mich singt, die sie sicherlich kennt. Ich schließe die Augen, um die des Traums zu öffnen, auf andere Orte und andere Gesichter. Und ich wühle mich in dieses Bett, das nicht mehr mein sachte, in der feuchten Sanftheit der Moskitonetze schwimmendes Schiff ist, sondern eine einsame Insel. Und um meinen Kummer zu besänftigen, halte ich noch einmal meine Uhr ans Ohr. Mademoiselle Cambin wird nicht kommen. Mademoiselle Cambin hasst mich.
Aber warum war sie gemeiner?
Sie fand wahrscheinlich, dass ich eine Klette war. Ich versuchte immer, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, manchmal sogar, indem ich dummes Zeug machte. Die Mädchen machten sich schließlich über sie und über mich lustig. Mir gefiel es, dass sie uns in ihren Spötteleien miteinander verbanden, während es ihr missfiel, aber das war nicht mehr das Schlimmste.
Das Schlimmste für Mademoiselle Cambin?
Nein.
War nicht das. Cambin hat gewartet, bis der Lärm der Maschinengewehrsalven und des Kindergeschreis sich beruhigte, um aus ihrem Versteck zu kommen. Sie ist noch ein junges Mädchen, ein schwarzer Zopf schlägt im Rhythmus ihrer Schritte leicht gegen ihr Hemd. Cambin singt bei der Rückkehr vom Fluss, wo sie die Wasserwinden pflückte. Cambin sang immer bei der Rückkehr vom Fluss. Doch ihre Hand greift jetzt mechanisch wieder zum Korb, den sie hat fallen lassen, um sich ins Dickicht zu flüchten. Mechanisch. Und mit einer Gebärde, von der sie weiß, dass sie sinnlos ist, rafft sie einen um den anderen die im nassen Gras verstreuten Stängel auf. Sie möchte für immer in dieser Bewegung verweilen, um die nächste nicht machen zu müssen. Aufstehen, ihre schmutzstarrenden Knie sauber machen, mit dem Korb unterm Arm zu diesen Hütten dort gehen, wo jetzt alles still geworden ist. Vorwärts gehen bis zu diesen Rauchwirbeln, den einzigen Lebenszeichen inmitten des ungewöhnlich stillen Waldes. So wie er es in dem Augenblick immer ist, in dem einer dieser riesigen Stämme niederstürzt, die Box in regelmäßigen Abständen holen kommen.
Thầy mà, kể từ mai tớ sẽ không cho mày uống gì cả. Mày phải từ bỏ chén cơm. Kể từ mai tớ sẽ quay lưng lại với mày. Và từ đây chấm dứt lòng chung thủy của ta. Trong khi tao quay về xã hội của loài người, thì mày nên yên nghỉ trong cõi chết.
O Leichnam, ab morgen werde ich dir nichts mehr zu trinken bringen. Du musst lernen, Leichnam, auf deinen Reis zu verzichten. Ab morgen drehe ich dir den Rücken zu. Hier jedenfalls hört meine langanhaltende Treue auf. Während ich in die Gesellschaft der Menschen zurückkehre, sollst du inmitten unserer Toten ruhen.
Sehr froh. Seit Jahren hatte ich nicht mehr vietnamesisch reden hören. Auch wenn ich die Sprache vergessen hatte, war ich doch sicher, dass ich sie schnell wieder lernen würde.
Und das hat nicht geklappt?
Nein, das hat nicht geklappt.
Warum nicht?
Nur wegen ihr. Sie hat das nicht gewollt. Sie wollte nicht mehr von unserem Land reden. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie froh ich war, als ich sah, dass eine Vietnamesin ins Internat kam. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es wirklich nicht geklappt hat. Sie hat mich von Anfang an gehasst. Sie wollte nicht den geringsten Unterschied machen zwischen mir und den anderen. Im Gegenteil, sie war sogar noch gemeiner zu mir.
Das Schlimmste ist, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass Mademoiselle Cambin mir aus Gründen böse war, die nichts mit dem Internat zu tun hatten.
Das heißt?
Wegen des Krieges. Ihre ganze Familie ist von französischen Soldaten massakriert worden. Ihr Dorf ist niedergebrannt worden und sie hat es mit ansehen müssen. Natürlich hat nicht sie mir das erzählt, sondern die Mutter Oberin. Und darauf habe ich versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Ich habe geglaubt, sie würde wie eine Schwester zu mir werden, wenn ich ihr erklärte, dass auch mein Vater umgekommen sei, von Japanern getötet und dass meine Mutter Selbstmord begangen habe. Ich habe geglaubt, das würde uns einander näher bringen.
Und das Gegenteil war der Fall.
Genau. Sie hat mir gesagt, das sei recht geschehen. Und dass es trotzdem eine Gerechtigkeit gebe, dass sie sich freue zu erfahren, dass meine Eltern ein wenig bezahlt hätten. Für alle diese hundsgemeinen Kolonialisten.
Sie war noch nicht losgekommen von ihrem Krieg.
Und dass wir sowieso nie teuer genug bezahlt
würden. Ihren Krieg hatte ich als Spiel erlebt. Als eine Geschichte. Ein wenig wahr, ein wenig erfunden, ohne sie so recht zu verstehen. Wunder der Kindheit, die alles nach ihrem Bild modelliert, um dem Entsetzen zu entgehen. Ich habe den Todes- und Hasserzählungen gelauscht, als hätten sie einer fernen Mythologie angehört. Ich habe die verschiedenen Gruppen nicht auseinanderhalten können und niemand wollte mir erklären, welche die meine war. Cambin. Ist auf die Hütten zugegangen, die immer noch brannten. Die Zwerghähne und drachitischen Hühner pickten auf dem freien Platz herum, als ob sich nichts geändert hätte. Aber die kleinen schwarzen Schweine steckten jetzt ihre Schnauze in aufgeschlitzte Bäuche und Kehlen. Und die Männer lagen da im Anlauf niedergemäht, die Arme für alle Ewigkeit ausgestreckt nach armseligen, nutzlosen Waffen, Speeren, Buschmessern und Sicheln, mit denen sie sich nie gegen die Maschinengewehre hätten wehren können. Hass und Blut.
Sagen Sie ihnen, dass es nicht ihre Schuld ist, Madame, dass sie nicht die gleiche Mentalität hat wie wir. Sagen Sie ihnen, dass sie sie völlig zerstören werden, wenn sie sie da drin lassen. Sagen Sie ihnen, dass... Was soll ich nur meinen Nachbarn erzählen?
Cambin hat mechanisch die Schweine verjagt. Mechanisch hat sie ihren kleinen Bruder mit dem zerschmetterten Schädel auf die Brust seiner Mutter gelegt. mechanisch. Hat sie ein paar Handvoll Erde auf die in den grotesken und tragischen Stellungen des gewaltsamen Todes daliegenden Leichen geworfen, gestoppt im Lauf ihrer Flucht. Mechanisch ist sie von einem Leichnam zum anderen geirrt, in der Hoffnung, auf einen Rest von Leben zu stoßen. Mechanisch ist sie fortgegangen. Geistesabwesend und verwirrt lief sie tagelang über den Trampelpfad, stur geradeausschauend. Über den Trampelpfad, der sie zur Welt der Lebenden zurückbrachte. Zu ihrer Zukunft einer Toten.
Oh, Leichnam, ab morgen werde ich dir nichts mehr zu trinken bringen. Du musst lernen, Leichnam, auf deinen Reis zu verzichten. Ab morgen drehe ich dir den Rücken zu. Hier jedenfalls hört meine langanhaltende Treue auf. Während ich in die Gesellschaft der Menschen zurückkehre, sollst du inmitten unserer Toten ruhen.
Hat das, was sie zu ihnen gesagt hat, sie dazu gedrängt, sich rächen zu wollen? So war es doch, nicht wahr?
Ich habe mich nicht rächen wollen. Doch, ich wollte.
Ich habe. Ich wollte.
Ich weiß nicht.
Nie wieder gehe ich mir die Toten ansehen. Ich wollte, dass man mir meine Kindheit zurückgibt. Dass man mir die abendlichen Feuer am Zitronenbaum zurückgibt. Die ockerfarbenen Feuer in den Feldlagern, die vom See gespiegelt werden, die heimlichen Feuer Djerys im Schützengraben. Ich wollte das Feuer im Dorf Kambin wieder anfachen. Die Hütten von Kambins Dorf brannten im Wald, die Körper von Kambins Schwestern, die verbrennen. Ich wollte Feuer legen an die Bilder, die Kambin mit mir zu teilen sich weigerte. Ich wollte das Abteil Kambins mitten im Schlafsaal wie ihr Haus im Wald verbrennen. Ein Feuerfest im Schlafsaal. Ein Fest. Noch bevor die Schreie beginnen. Noch bevor das Entsetzen beginnt, das ich sofort abgelehnt habe, wie ich das Blut des Verwundeten im Reisfeld abgelehnt hatte, den ausgerissenen Kopf des Büffels in Laos, die Ameisen, die ihre tausende kleiner Parzellen Fleisch davon trugen. Ich wollte... Ich wollte nicht mehr. Meine Schwester mit der lang anhaltenden Treue. Meine so nahe Feindin, mein anderes Ich. Alles das, was ich dir nicht verständlich machen konnte. Alles das, was du nie wirst mit mir teilen können. Der Hass und das Blut. Mein nutzloses Opferfeuer. Hi, Dämmer. Geht um Mai, des Sachen Jamai Ulzika a. Mai fai to bauchen kum. Geht um Mai. O Leichnam. Morgen werde ich.
Nam ở canh trường, nam ở canh trường. Hay nín đi con, hay ngủ ngủ đi con hỡi mà con. Hỡi, con hỡi, con hỡi.
Mein Bett von damals und dieses Bett heute. Wo ich im Herzen von Bildern schwebe, die unmöglich zu tilgen sind. Mein Bett, in dem mir so viele Jahre später das Wiegenlied wiederkommt, das meine köstlichen Ängste einschläferte. Das Wiegenlied, von dem mir jetzt nur noch der Schatten der Worte bleibt.
Anhaltende Treue, ein Hörspiel von Françoise Campeau-Timal, aus dem Französischen von Eugen Helmlé. Die Rollen und ihre Sprecherinnen waren Heldin Ulrike Bliefert, Psychologin Heidemarie Rohweder, Großmutter Katharina Brauren. Ton Eduard Kramer, Schnitt Gisela Jahr. Regieassistenz Norbert Schäffer. Musik Peter Zwetkow, Regie Horst Haffolmer. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk.